SWR 2 Zeitgenossen.
Am Mikrofon ist Feline Sauvageau und mir gegenüber steht die Rapperin oder sitzt die Rapperin Suki, was ich direkt relativieren muss, denn Nora Hansch, wie sie eigentlich heißt, hat diesen Teil ihrer Musikkarriere offiziell beendet. Nach insgesamt 6 Alben, nach über 15 aktiven Jahren in der vor allem männlich geprägten Rap-Szene, die sie mit ihren sozialkritischen, mit queer-feministischen Texten etwas diverser gemacht hat. Aber der Name Suki, der bleibt, als solche kennt man sie. Und dazu hat sich ein weiterer, ein ähnlicher Name gesellt. Als Zucchini macht Nora Hansch mittlerweile Musik für Kinder und Jugendliche. Gibt es also gute Gründe, dem Rap den Rücken zu kehren? Ist diesem Genre mit seinen antifeministischen, teils plumpen und gewaltverherrlichenden Tendenzen nicht zu helfen? Mit diesen zugegeben etwas pointierten Fragen sage ich willkommen, Nora. Hallo, freue mich sehr, dass du da bist.
Hallöchen.
Der kommerziell erfolgreiche Rap lebt weiterhin von Sexismus, von Rassismus, von Homophobie, also zusammengefasst von Ausgrenzung. Andererseits hast du nicht dieser Ausformung des Rap dann das Feld überlassen?
Also die 15 Jahre kann man eigentlich auf 20 auch hochstocken, wenn man sozusagen meine Auseinandersetzung mit Hip-Hop und meine Begeisterung und so mit reinrechnet. Also die Stunde Null ist nicht das erste Release, sondern natürlich die Liebe vor und dann sind es über 20 Jahre. Wer 20 Jahre lang mitgemacht hat und 20 Jahre lang sich nicht hat kleinreden lassen, darf auch irgendwann sagen, so, ich mach mal einen Punkt dahinter vorübergehend. Also ich empfinde das überhaupt nicht als Kapitulation. Es ist kein Zugeständnis an irgendwie die Inhalte, die für mich immer ein Problem waren. So. Und es hat sich ja tatsächlich auch eine Menge geändert. Natürlich haben wir noch nach wie vor super problematische Aussagen. Menschenverachtung lässt sich verkaufen. So, das ist einfach ein Fakt. Aber ich bin lange geblieben und habe aber jetzt irgendwann gemerkt, dass ich auch so ein bisschen an meine Grenzen gerate, mich daran abzuarbeiten und ich einfach nochmal einen konstruktiveren und nachhaltigeren Weg finden wollte.
Also hast du diesen Punkt gemacht, wie du sagst, auch weil es auf Dauer einfach zu anstrengend war, immer gegen diese problematischen Tendenzen im Mainstream-Rap anzukämpfen? Vielleicht warst du damit ja auch damals zumindest gefühlt alleine, es gab zu wenig Solidarität?
Also es gab schon Leute, die sehr wohl mit mir waren und die sind ja auch über die Jahre mehr geworden. Und es haben sich auch ein paar Leute von denen, die ich kritisiert habe, mittlerweile nochmal anders aufgestellt. Mir ging es eher darum, aus einem System auszusteigen, das ich halt auch angegriffen habe. Das heißt, das ist halt eine Industrie wie eine Automobilindustrie, wie eine Textilindustrie, wie jede Industrie. Es geht darum, dass Produkte gemacht werden, die verkauft werden mit möglichst hohen Gewinnspannen. Also im Prinzip bin ich eher am Kapitalismus gescheitert als am Antifeminismus bestimmter Teile dieser Szene. So.
Also an der Kapitalisierung, die man aber ja in jedem Musikgenre sehen kann, erleben wird.
In jedem gesellschaftlichen Bereich, also das ist ja das Perfide am Kapitalismus, dass er wirklich jedes Ding aufgreift und sich zunutze macht. Und die Entscheidung, das Fach zu wechseln, heißt auch natürlich immer noch in der Musikindustrie stattzufinden. Aber die Vorzeichen und die Zeitlichkeit im Bereich der Kindermusik ist tatsächlich eine andere als in der gängigen Musikindustrie.
Ja, was ändert es genau jetzt, Rap für jüngere Menschen zu machen und nicht mehr für Erwachsene?
In Bezug auf die Musikindustrie heißt es, dass nicht mehr so hart auf diesen Peak gearbeitet wird. Normalerweise hast du, so habe ich es zumindest kennengelernt, ich sag mal so einen Zyklus von 2 Jahren. Ein Konzept zu entwickeln, Texte zu schreiben, die ins Studio zu bringen, aufzunehmen. Es wird gemischt, gemastert, promoted. Dann gibt es eine Tour und einen Festivalsommer. Das ist im Prinzip sind so die Parameter, die abgearbeitet werden müssen pro Release. Und rund um die Veröffentlichung einer Platte, mittlerweile ist es ja so, dass auch irgendwie viele Singles noch rausgebracht werden und dann hat sie, also das Album ist nicht mehr das Kernprodukt. Man kann auch mit anderen Dingen und vor allen Dingen mit viel Merchandise und allen möglichen anderen Dingen, die heutzutage zwischen Dönerketten, Eistees und Vaporizern irgendwie so verkauft werden, ging es aber trotzdem immer darum, dass auf dem Peak auf eine bestimmte, also ne, der Moment, wo das meiste Geld abgeschöpft werden kann. Und rund um das Release ist es eben genau diese eine zeitliche Zuspitzung, wo alles sitzen muss, wo du wirklich, wenn es gut läuft, irgendwie mehrere Stunden Interviews gibst, um diese Promophase rund ums Release maximal auszuschöpfen. Ne? Also es ist sehr leistungsorientiert. Und in der Musik für Kinder malen die Mühlen tatsächlich insofern anders, dass es okay ist, den Sachen ein bisschen mehr Raum zu geben, die ein bisschen mehr sich setzen zu lassen, ein bisschen mehr verdauen zu lassen, weil Kinder auch Musik ganz anders rezipieren, weil die viel mehr mit der Repeat-Taste irgendwie arbeiten. Ja? Also wir kennen das, kannst auch eine Geschichte 70 Mal einem Kind vorlesen. Es ist immer noch spannend und die Augen sind immer noch groß. Während in Märkten für Erwachsene schneller nach neuen Produkten gefragt wird. So. Üblicherweise ist es eben so, dass der Sache viel mehr Raum gegeben wird, wirklich irgendwie anzukommen in den Playlisten, aber vor allen Dingen auch irgendwie in den Ohren und in den Herzen, in den kleinen Leben der jungen Menschen. So.
Das heißt aber, du bist ja keine totale Aussteigerin, du machst eben jetzt Musik für kleinere Menschen, die aber ja auch große Menschen hören können. Verstehst du dich also weiterhin als in erster Linie als Rapperin oder doch eher als Aktivistin, als öffentliche Person, die auf Podiumsdiskussionen, auf Social Media, vor allem auf Instagram, über Sprache, über Rap, über Medien spricht und ihr Wissen weitergibt?
Ich habe mir abgewöhnt, da irgendwie so ein Ranking reinzuzwingen. Also ich habe keine musikalische Ausbildung. Ich habe feministische Theorie und Sprachwissenschaft studiert. Irgendwie macht das, was ich jetzt mache, auch Sinn. Also es ist jetzt nicht völlig... Die Dinge, die mich interessieren, in denen ich tätig bin, in denen ich mich bewege, sind Dinge, die mich seit meiner frühen Kindheit umgeben. Sprache und Fragen von sozialer Gerechtigkeit. So. Ich habe das nie verlassen. Und das hat sich immer weiter an mich hineinbegeben und ich mich darin wiederum hineinbegeben. Und die Aussicht darauf mit meinen Liedern, ja, die wollen auch was. Ne? Mir geht es nicht nur darum zu entertainen, ich will auch was hinterlassen. So. Wir laufen hier alle, wer weiß, für wie viele Jahre auf diesem Erdball rum und irgendwann ist vorbei. Ich möchte meine Zeit sinnvoll nutzen, ohne mich irgendwelchen Leistungslogiken hinzugeben, sondern wirklich, also nicht dieser Erzählung vom ewigen Wachstum, wie es uns neoliberale Logiken irgendwie einimpfen, zu folgen, sondern ein Wachstum nach innen irgendwie zu suchen und zu folgen und dem nachzugehen, zu gucken, wie kann ich das schaffen, das gute Leben zu ermöglichen, wenigstens punktuell so, über gedankliche und faktische Freiräume, über wohltuende Nachrichten, über konkrete Erlebnisse rund um Miteinander und Solidarität, das sind die Dinge, die ich suche. Und ich habe das Gefühl, dass das in der Musik gut möglich ist, in der Kunst insgesamt und in der Kultur. Und Kinder werden oft bei diesen großen Gedanken und diesen hehren Zielen ausgelassen. Die werden mit Einfacherem abgespeist. Und mein Wunsch ist es aber auch aus einer adultismuskritischen Perspektive, auch Kindern was Gutes anzubieten, was Gutes vorzuschlagen.
Wenn wir mal eine ganze Weile zurückgehen, gedanklich, mit 17 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, hast du angefangen zu rappen. Mhm. Davor hast du dich als Writerin versucht, also mit Graffiti. Wie bist du ausgerechnet zum Hip-Hop gekommen? Also wieso hast du dir in Anführungszeichen das angetan? Eine Szene, die ja damals, Anfang der 2000er Jahre, wahrscheinlich noch viel unzugänglicher und rougher, viel härter war als heute, besonders für Frauen. Also damals feierten Sido und Bushido mit Agro Berlin ihre ersten kommerziellen Erfolge. Das war bestimmt keine besonders einladende Atmosphäre.
Ja, das ist eine ziemlich paradoxe Erfahrung tatsächlich. Also ich habe Graffiti kennengelernt in den 90er Jahren. Ich bin 1990 eingeschult worden, hatte einen langen Schulweg und habe große Buchstaben an Häuserwänden gesehen, morgen für morgen. Und habe mich immer gefragt, wie kommen die da ran? Also meine 90s-Kids wissen noch, wie es sich anfühlt, vom Fernseher zu fragen, wie kommen die kleinen Leute da rein? Wie geht das? Wie kommen die Stimmen aus dem Radio? Und so habe ich mich gefragt, wie kommen die Buchstaben an die Wände? Ich habe mir dann erklären lassen, dass das irgendwie eine illegalisierte Form der Kunst ist, wo Menschen mit Sprühdosen sich an Wände stellen und eben in großen Dimensionen Wörter daran schreiben, sich da irgendwie verewigen oder mittelfristig zu verewigen, dass es über Crews Zusammenschlüsse gibt, dass es auch ein gewisses Konkurrenzgebaren gibt, wer wo wie sein darf im öffentlichen Raum, dass das viel mit Adrenalin und Territorialverhalten zu tun hat und dass es das auch in klein auf Papier gibt. Und dass aber zu diesem Graffiti sehr wohl noch andere, dass Graffiti Geschwister hat, die sich alle unter dem Dach von Hip-Hop wiederfinden und eben DJing und Breaking und Beatboxing und andere Dinge, aber vor allen Dingen eben auch die Musik, die halt sehr textlastig ist. So. Und als weißes Kind im Westen Berlins dann war mir natürlich das, was dann zu der Zeit gängig war, rund um Fettes Brot, vielleicht auch Fanta 4, aber auch Freundeskreis vor allen Dingen und so, interessant und nah. Und ich mochte diese sprachliche Dichte und ich habe sehr viel gedanklichen Aufwand verwendet, rauszufinden, was die eigentlich sagen. Weil es, ne, also ich hatte irgendwie Wolf Biermann und Udo Lindenberg in den Ohren so. Ja. Durch meine Eltern und habe mich aber gefragt, was heißen bestimmte Codes? Also ich war gerade an diesen Codes total interessiert, hatte aber nicht so richtig ein Gegenüber, das irgendwie einmal durchzudeklinieren, was der jetzt hier neu gemeint ist. war mal so ein bisschen auf meine Fantasie und aber mein genaues Hören auch zurückgeworfen und komme aus einem sehr bibliophilen Haushalt, habe meine Kindheit in weiten Teilen auch selber in der Bibliothek verbracht. Ich und mein kleiner Büchereiausweis, wir waren richtige Freunde so und ich habe früh Tagebuch geschrieben, hatte Brieffreundinnenschaft und so. Für mich war Schreiben und Sprache und diese Dinge immer wichtig und nah und Rap hat auf einmal so viel Text mitgebracht. Also die Faszination war riesig und die hat mich bis heute nicht verlassen.
Aber so sehr, dass man damals dann ein bisschen darüber hinweg sieht, welche Tendenzen im Rap da sehr vorherrschend waren oder sie sogar damit sehr gut leben kann. Denn wahrscheinlich, so wie ich deine Biografie gelesen habe oder verstehe, hast auch du ja eine Entwicklung durchgemacht. Also auch du hast mal erzählt, dass du den Sexismus als Jugendliche stark verinnerlicht hattest, dass alles Weibliche weniger wert ist als das Männliche, obwohl du deine Mutter hast kämpfen sehen, dabei wie sie die Toiletten putzt, wie sie Geld ranschafft. Trotzdem hast du dich, sagst du selbst, nicht mit anderen Frauen solidarisiert und kein Mitgefühl mit ihnen gezeigt, sie sogar aktiv abgewertet und eben frauenverachtenden Rap auch gehört. Also wie lebt man so einen inneren Widerspruch? Und damit bist du ja nicht alleine.
Ja, tatsächlich hat da die patriarchale Logik ziemlich guten Job bei mir gemacht lange Zeit. Ne? Also mich wirklich glauben lassen, dass wenn ich mich auf die Seite der Täter stelle, um jetzt mal in so einer strengen binären Logik irgendwie zu denken, das schützt mich davor, selber Opfer zu werden. Das war meine Idee. Also das, was meine Sozialisation mitgebracht hat, war die Idee von Frauen sind schwächer als Männer. Das heißt, wenn ich mich mit Frauen umgebe, werde ich selber noch schwächer als Frau. Das heißt, Opfer plus Opfer gleich noch größere Vulnerabilität. Also werde ich mich als potenzielles Opfer eher auf die Seite derjenigen begeben, die nicht zu dieser Gruppe gehören, sondern zu der anderen. So, das war meine Idee, mich zu fraternisieren mit denjenigen, die mir hätten gefährlich werden können, die mir sehr wohl auch gefährlich wurden. So ist es nicht, das hat mich überhaupt nicht geschützt. Ja. Aber für den Moment war meine Idee, dass das sozusagen eine Form von Empowerment sein könnte, großer Trugschluss. Weil, wie ich später lernte, lag das Empowerment sehr wohl darin, dieser Erzählung nicht mehr länger Glauben zu schenken und tatsächlich auf meine Kräfte und die Kräfte der Solidarisierung mit anderen Frauen und anderen Queers zu setzen und darüber tatsächliche Stärke zu gewinnen. So. Also die Fragilität einer Männlichkeit zu erkennen, von der ich immer dachte, sie wäre quasi das Nonplusultra. Und bis dahin ist da ziemlich viel Wasser die Spree runter. Also ich habe viele Momente erlebt und mich auch an dem beteiligt in Songs, in konkreten Umgang mit anderen Mädchen. Also ne, ich war so, heute würden wir quasi in so einem Pop-Feminismus von Pick-Me-Girl sprechen. Ja? Also zu sagen, dass die Frau, das Mädchen, was sich mit so einem Distinktionsbedürfnis von den anderen uncoolen Mädchen entfernt, indem ich halt sozusagen, ne, das ist ein bisschen Schlumpfhausen-Prinzip, dass eine Mädchen unter vielen Jungs-Klicken war, und natürlich gehört habe, wie über andere Mädchen gesprochen wurde. Nur weiß ich nicht, wie in meiner Abwesenheit über mich gesprochen wurde, aber ich durfte lange Zeit auf jeden Fall mitmachen, bis zu dem Punkt, wo ich selber nach und nach irgendwie begriffen habe, was hier läuft und wie viel Unrecht da drin steckt und wie ich mich auch mitschuldig mache. Und dann, klar, dann war ich ungemütlich so. Dann hatten halt echt viele Leute keinen Bock mehr auf mich so, ne? Und haben dann sich irgendwie, als ich gesagt habe, ich kann bei dem und dem Track einfach, ich fühle mich nicht wohl damit. Ich auf der und der Party irgendwie, in der und der Aussage so, warum redest du so über die, ne? Also allein, was irgendwie an Texten geschrieben wurde über Mädels, die Jungs zurückgewiesen haben. Also sozusagen nur ein verletzter Stolz, ne? Oder vielleicht auch ein gebrochenes Herz, so. Bringen unfassbar misogyne Aussagen hervor.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen heute mit der Musikerin Suki bzw. Zucchini. Bei dir sind, würde ich sagen, die Grenzen zwischen Rapmusik und Aktivismus fließend. Vielleicht störst du dich auch an diesem Wort Aktivismus, das kannst du gleich ausführen. Aber du formulierst es ja selbst so, du sagst, du bringst deine inhaltlichen Anliegen auf Beats unter. Deine Musik ist ja auch wirklich voller Statements. Wer so aktivistischen Rap macht, macht sich damit sicher nicht nur Freunde. Also wird vielleicht auch oft so verstanden, dass man sich moralisch besser fühlt, sich über andere stellt, belehrend sein will, vielleicht sogar woke ist, Sprachhygiene betreibt. Und tatsächlich wurde dir ja immer wieder Nestbeschmutzung vorgeworfen.
Ja, ist okay. Kann sie gut mitleben. Also das mit der Nestbeschmutzerei, da wusste ich, da brauche ich einfach nur einen langen Atem, weil da war mir klar, ich bin damit nicht falsch. Soziale Gerechtigkeit, hat immer Vorrang. So. Und mein innerer Kompass ist, glaube ich, ganz gut. Gerade auch, weil ich mich stark irgendwie an anderen Leuten immer wieder abgleiche und gucke, okay, wie ist denn die Diskurslage gerade? Also ich lese sehr viel, ich höre viele Podcasts, ich bin viel mit anderen Menschen im Kontakt aus dem aktivistischen Feld. So, es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie scheuklappenmäßig hier meine Alleingänge durchziehe seit 2 Jahrzehnten, sondern mir war immer wichtig zu gucken, was machen die anderen gerade? Also was wird quasi in der Praxis und irgendwie in der theoretischen Draufsicht gerade verhandelt und so, dass ich nicht irgendwie völlig in irgendeine Richtung abdrifte, die irgendwie schwierig wird. Ne? Ich habe immer mich bemüht, auch mein eigenes soziopsychisches Menschsein irgendwie im Blick zu behalten, habe mich auch wirklich um meine mentale Gesundheit durch die Jahrzehnte sehr gekümmert, auch kümmern müssen mitunter und so. Also es, so diese Balance zwischen Kritik von außen wahrnehmen, filtern, gucken, was nehme ich mit und was kann ich wirklich guten Gewissens auf die Seite legen, so, das habe ich durch die Jahre ganz gut trainiert, glaube ich. Und Kritiken, die ich mir natürlich in den ersten Momenten, die mir sehr wehgetan haben, aber aus denen ich gut gelernt habe, ist zum Beispiel eben der Umstand, dass bestimmte Texte so in den 10er-Jahren vor allen Dingen sehr schwer zugänglich waren, weil sie doch sehr stark geprägt waren von einer akademisierten Sprache. Mhm. Und das irgendwie versteht keiner, was soll das? Was redest du da auf irgendwie? Das brauche ich jetzt ein Buch, um deinen Text zu verstehen. So, ne? Also das ist ja im Prinzip irgendwie eine Klassismuskritik, die dahinter steckt. So. Und bei mir ist es tatsächlich so wie bei vielen anderen Leuten, die ersten oder eine der wenigen sind, die in ihren Familien akademisiert sind. Also ich bin irgendwie mütterlicherseits die einzige Person, die Abitur hat, väterlicherseits die erste Frau. Weil so ArbeiterInnen-Kinder, die dann doch irgendwann den Weg in so akademische Bildung gefunden haben, schlägt sich das manchmal sehr stark nieder, dass sie das so sehr stark auch vor sich hertragen. Und ich glaube,
sich beweisen müssen.
Voll, ne? Also weil das muss sich doch irgendwie gelohnt haben, jetzt irgendwie ja, diese Wege zu gehen, ne? Wenn man nicht selbstverständlich irgendwie Papas Kanzlei übernimmt oder so, ne? Wenn da einfach andere Anstrengungen und anderer Aufwand dahinter steckt. Und wenn man halt nicht einfach so studieren kann, sondern natürlich auch nebenbei gearbeitet werden muss und irgendwie mit bisschen BAföG und 3 Jobs und Studium und so weiter versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Und ich habe auf jeden Fall eingesehen, dass ich einfach eine gewisse Sprache mitbringe, die für manche Leute anstrengend bis ausschließend war. So. Und ich glaube, dass diese Kritik auch dazu beigetragen hat, zu sagen, ich wechsle sozusagen mein Repertoire und suche eine einfachere Sprache, die halt auch wirklich für Kinder gemacht ist oder so. Ne? Sozusagen, das ist zum Beispiel so ein schönes Learning.
Aber das klingt ja nach einem sehr brauchbaren Feedback, also aus dem du etwas gemacht hast, machen konntest. Es gab ja auch andere Situationen oder andere Vorwürfe, die du erleben musstest. Dieses Wörtchen schwul hatte ja mal Hochkonjunktur. Ich würde sagen, mittlerweile zum Glück nicht mehr im deutschen Rap. Aber das Wort schwul als vermeintliches Schimpfwort war mal sehr en vogue. Du hast dann einen Song namens Pro Homo geschrieben, der den US-amerikanischen Rap-Ausspruch No Homo karikieren sollte. Dieser Song wurde dann aber kritisiert, da er nur die Intoleranz gegenüber Lesben und Schwulen im Blick habe und es versäume, die Ausschlüsse anderer Minderheiten zu thematisieren. Hat dich das gerade als Feministin verletzt, dass man dir Transfeindlichkeit vorwirft?
Ja, in den Momenten ist das natürlich immer ein Schmerz, ne? Aber ich habe gelernt zu verstehen, woher das rührt. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass die Leute sich was anderes von mir gewünscht hätten, auch weil sie es mir zugetraut haben, ne? Also bitte mach doch einfach was Umfängliches so. Bitte lass keine Leerstellen offen. Und dieser Transfeindlichkeitsvorwurf, den gab es zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal. Und ich war so sehr in meiner cis-normativen, aber ich habe es doch nur gut gemeint, Haltung klemmte ich so fest, ja. Und habe aber gelernt, dass das gut und richtig ist, dass ich auch ab und zu mal einen rüberkriege, sonst mache ich die nächsten Schritte nicht, ja. Also ich bin inzwischen dazu übergegangen, nicht mehr von Kritik, sondern von Hinweisen zu sprechen. So, es ist ein Hinweis darauf, dass es hier irgendwie ein Unbehagen gibt bei Leuten, die dazu auch einfach begründet und berechtigt irgendwie eine Meinung haben, ja. Und das ist, selbst wenn ich es noch so gut meine und mich für noch so speerspitzenmäßig irgendwie halte, es gibt Leute, die haben einfach dann anderes Wissen und eine Berechtigung, mir zu sagen, ey, an der und der Stelle ist das irgendwie für mein Empfinden noch nicht ausreichend so. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Und ich finde das total okay, auch wenn es in dem Moment denkst, ja scheiße, zeigt das dir aufgenommen, ist schon längst veröffentlicht, wie kriegt das aus dem Netz wieder raus oder, ne? Und dann Möglichkeiten zu suchen, mit dem eigenen Material neu umzugehen. Ne? Also es gab dann zum Beispiel Situationen, wo ich bestimmte Lieder anders anmoderiert habe auf der Bühne und gesagt, ey, ich spiele jetzt diesen und jenen Song. Übrigens, es gibt die und die Kritik daran, hört mal rein. Ich spiele es jetzt erstmal trotzdem so. Ich werde es jetzt nicht wegzensieren, sondern ich spiele den erstmal und nehmt es irgendwie so mit als, bitte nutzt es darüber zu diskutieren. Ne? Weil die Inhalte, die da kritisiert wurden, das Learning für Dritte entlang meiner Beispiele war groß. So. Ich glaube, dass vor allen Dingen in Bezug auf so Trans-Themen, damit hat es wieder einen Wert. So. Und ich bin auch wirklich im Nachgang dankbar dafür. Ich glaube, dass das falsch ist, wenn man immer nur Applaus und Zuspruch bekommt. Ich glaube, es ist super wichtig fürs eigene irgendwie auf dem Boden bleiben und fürs eigene Wachsen und echt nochmal einen Schritt zurück machen, gucken, was habe ich da eigentlich gesagt? Warum? Aus welcher Haltung? Wo sind meine Leerstellen? So, wo habe ich bestimmte Dinge nicht auf dem Zettel?
Also es ist eine ständige Weiterentwicklung, zumindest wenn man das möchte. Aber zurück zum Aktivismus. Ist das noch Kunst, wenn man etwas überspitzt gesagt so eine politische Agenda verfolgt? Also mal aus der rein künstlerischen Perspektive gefragt, wenn die Texte so eindeutig sind, wie sie oft sind bei dir, fehlt dann nicht die Zweideutigkeit, die Kunst, Poesie, Lyrik ausmacht?
Also ich habe noch nie mit diesem Mythos rund um, was will uns der Künstler damit sagen, irgendwie gut umgehen können. Das ist nicht mein Zugang. Ich habe Interesse daran zu wissen, wer ist die Person dahinter. Ich halte das für schwierig, Kunst und Künstler zu trennen und zu sagen, das spricht irgendwie für sich oder so, weil jede Person rezipiert ja auch irgendwie einen Stoff, einen Text, ein Bild, was auch immer, auf eine andere Art und Weise. Wir alle sind irgendwie gesellschaftlich anders positioniert. Wir alle haben unsere eigenen biografischen Verläufe und wir alle haben unterschiedliche Blicke auf die Welt, ein unterschiedliches Wahrnehmungsvermögen, sind unterschiedlich trainiert, auch da drin bestimmte Aussagen zu dekodieren oder. Ja. Und ich finde, im Zuge dessen interessiert mich einfach, wie ist es angelegt? Also was sind die Intentionen? Was ist so, was ist der Weg da rein? Wer hat daran mitgearbeitet? Wie wurde das finanziert? Ja, ich habe ein Interesse an dem Blick hinter die Kulissen. Ich brauche diese Illusion irgendwie nicht. Es gibt genug Dinge in der Welt und im Leben, die ich einfach nicht peile und die für mich Riesenrätsel sind. Ja. Aber in Bezug auf Kunst und Kultur habe ich ein regelrechtes Bedürfnis danach, einfach mehr zu wissen, als einfach nur hier ist das fertige Produkt. So, mich interessieren die Prozesse da rein und mich interessieren auch die inneren Prozesse und die Produktionsbedingungen, die dazu führen, dass ich am Ende das vor mir habe, was ich vor mir habe. Als Film, als Comic, als Game, als Choreografie, als Fotografie, was auch immer. Aber mir macht das Kunst nicht kaputt, wenn ich weiß, was angelegt war. Und ähnlich halte ich es auch mit meinen Sachen. Ich finde das, wer irgendwie diese große Illusion braucht und irgendwie weiterhin in so einer unklaren Ambivalenz irgendwie umherzuwabern, so ey, go for it, alles fein, ich möchte darüber reden dürfen, ich will das transparent machen und ich will auch sagen können, wenn ich Sachen verkackt habe, ich will sagen können, wenn ich Sachen verändere, ich möchte sagen können, wenn ich was für gelungen halte oder für so, ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich es so ein bisschen runtergeschrieben, ich möchte, dass es nachvollziehbar ist.
Was man jetzt dir in dem Gespräch anhört und auch deiner Musik anhört, ist, dass du dich gedanklich frei bewegst, also frei machst von gesellschaftlichen Normen, von Zwängen, von Konventionen, machtkritisch bist und den Diskurs hinterfragst. Das ist ja eigentlich schon in deiner jungen Biografie so angelegt, könnte man sagen, also eingeschrieben. Du bist 1983 in Pasewalk geboren, in Mecklenburg-Vorpommern, 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Deine Eltern waren Oppositionelle in der DDR. Dein Vater hat im Gefängnis gesessen, weil er den Dienst an der Waffe verweigert hatte. Dann hat die ganze Familie die DDR 1986 aus politischen Gründen verlassen, ist nach West-Berlin geflohen. Da warst du 3 Jahre alt und bist dann hier groß geworden in Berlin. Heute verstehst du dich als Antifaschistin. Wie prägt dich diese frühe Familiengeschichte bis heute?
Ich glaube, es gibt Kinder, die haben einfachere Kindheiten gehabt als ich und solche, bei denen es noch mal dramatischer war. Ich glaube, es ist so ein Mittelfeld von Problembeladenheit bei mir. Ich habe viel daran zu knabbern gehabt durch die Jahrzehnte. Also ich habe, das hat sich natürlich auch in meiner Psyche niedergeschlagen. Also ich habe als Teenagerin meine erste Depressionsdiagnose bekommen und habe früher auch schon vorher als Kind, weil ich viele Melancholien durchschwommen. So. Ich habe früh angefangen, Tagebuch zu schreiben, deswegen kann ich das heute nachvollziehen, was da so los war. Teilweise gibt es so Stellen, wo ich denke, wow, das war schon ein bisschen doll auch, was du da gefühlt hast. Und das ist natürlich irgendwie, ne, also mit so einem fehlenden Vertrauen in Gesellschaft, in Gegenüber, das ist ja im Prinzip das, was Menschen, die in der DDR nicht mitgemacht haben, die sich dagegen gestellt haben, gespürt haben, ne? Eine Angst davor, dass irgendwie Verrat irgendwo lauert, dass irgendwie die liebgewonnene Kollegin doch eine inoffizielle Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit ist, dass irgendwie die eigene Familie einen in die Pfanne haut, dass man irgendwie bespitzelt wird, dass man nicht weiß, wem kann man wie vertrauen, wo kann ich frei und offen reden. Das ist natürlich schon so eine Grundstimmung, die sich auch in meiner Familie niedergeschlagen hat, ne? Und das macht natürlich was mit so einem Kind, wenn man nicht so richtig weiß. Also Vertrauen ist einfach natürlich irgendwie eine Sicherung, die ganz grundlegend ist und die eine große Unterscheidung macht zwischen ich bin irgendwie gut und sicher in mir, in meiner Umgebung, in meinem Leben, in dieser Gesellschaft oder halt nicht.
Also auch wenn man das damals nur in Anführungszeichen emotional so erlebt hat, gar nicht so kognitiv.
Absolut, aber wir wissen ja, dass auch Kinder ja einfach viel auffassen, selbst wenn sie noch keine Begriffe für die Dinge haben. Aber trotzdem stehen ja Gefühle auch, die mit diesen Kognitionen einhergehen im Raum. Genau, und auch einfach die Enttäuschung meiner Eltern darüber, dass der Sozialismus so dermaßen nicht geklappt hat in der DDR, auch wenn er so geheißen hat, aber dass das, was natürlich an Unfreiheit damit einherging, das war ja im Prinzip der eigentliche Verrat, ne? Dass man sich irgendwie so ein großes Projekt vorgenommen hat, um dann festzustellen, am Ende gab es irgendwie Schießbefehle. So. Das ist eine Enttäuschung, die auch bis heute sich in mir, obwohl ich da selber gar nicht nur 3 Jahre in dem Land gelebt habe, aber die sich bis heute in mir hält, Enttäuschung darüber, dass es in der Geschichte irgendwie wenig bis keine Beispiele dafür gibt, dass der Sozialismus irgendwie als reales Projekt wirklich gut freiheitlich funktioniert hat auf Dauer. Ne? Auf der anderen Seite hat diese Politisierung, die damit einherging, also diese ganzen Diskussionen am Abendsbrottisch, wer, wann, wo, was mit der Stasi und Ding und Mielke und Biermann und alle diese ganzen Figuren, die da drin irgendwie eine Rolle spielten und Freier Klier und dann und Gauck und Dürtler und alles, was auch an Namen und Personen und deren Aufgaben und Rollen und so weiter in diesem ganzen Geflecht vor der Wende, um die Wende, nach der Wende, ja, das waren die Themen, die meine Eltern miteinander besprochen haben, auch in ihren eigenen Krisen. Sie haben sich ja dann auch ein paar Jahre später dann scheiden lassen. So, das kam dann nochmal irgendwie dazu. Ich bin da irgendwie wie in so eine Fremdsprache reingewachsen. Das ist so die Analogie, die ich mir irgendwie im Nachgang dazu irgendwie parat gelegt habe. Im Sinne von, am Anfang versteht man als Kind nicht, worum geht's, keine Ahnung, egal, ich esse mein kleines Käsebrot. So. Und nach und nach zu peilen, ah ja, das haben die doch neulich schon mal erzählt, das hat doch damit zu tun, ach, den Namen habe ich doch da schon mal gehört, okay, ich glaube so langsam, ne? Und dann wächst das Weltwissen, irgendwann fügen sich die Dinge zusammen und irgendwann kriegt diese Frage von, welche Freiheit brauche ich zur Selbstentfaltung als Individuum in einer Gesellschaft, die wir als Kollektiv eben gemeinsam tragen, um ein gutes Leben zu haben, für mich und möglichst viele. Also im Prinzip nur das Verhältnis von Selbst und Welt, ja, das ist ja im Prinzip, was da drin verhandelt wird, so. Das sind Dinge, die mich einfach früh umgeben haben, die mich mit allen Schmerzen, die sozusagen damit einhergehen, konkret für meine Familie und auch der großen Enttäuschung darüber, dass im Westen auch, der war ja auch nicht besser, anders scheiße, ja. Also, ich weiß, dass es für meine Eltern überhaupt nicht erstrebenswert war, dann irgendwie in so einer Leistungslogik der BRD irgendwie mitzuschwimmen, so, ne, also es irgendwie nicht darum geht, am Ende sich auch um Benz vor die Tür zu stellen, sondern, ne, mal, also, gerade meine Mutter ist jemand, die eine unheimliche Loyalität hat zur Basis, ne? Die nie Interesse daran hatte, Karriere zu machen und andere Leute zu dominieren oder irgendwie Ansagen oder Befehle zu erteilen. So, ne? Die Frau kannst du nicht mit Geld auf deine Seite ziehen. Es klappt nicht. Ja? Und das hat mir als Kind schon imponiert und das habe ich mit den Jahren überhaupt, also ist mir immer noch klarer geworden, was es bedeutet, sich weder vereinnahmen zu lassen von Strukturen, die machen, dass anderen Leuten noch mehr Freiheit genommen wird zum eigenen Vorteil. Und im Westen war es dann einfach nur die andere Seite der Medaille auf eine Art so.
Aber dann sind deine Lebensthemen so Gegensatzpaare, oder? Freiheit, Unfreiheit, vielleicht auch Vertrauen, Misstrauen, zum Beispiel in den Staat?
Ich halte das nicht für einen Gegensatz. So. Es sind Spannungsfelder, ja. Hm. Aber zwischen diesen Gegensätzen ist ja eine Gradualität.
Ja.
So. Und auf der geht es viel hin und her. Ja, das ist tatsächlich so. Also Fragen von Freiheit und Unfreiheit würde ich eher übersetzen von sozialer Gerechtigkeit und irgendwie Form von Ausschlüssen, Unterdrückungen. Aber im Prinzip geht es darum, wie kann ein einzelner Mensch ein gutes Leben führen, ohne andere Menschen hinter sich zurückzulassen oder nach unten zu treten. So. Das ist im Prinzip die Frage, die man auch übersetzen könnte in so eine Frage von, wie viel ist genug? ich muss jetzt nicht noch mehr von den Klicks und Bam und noch mehr Medienbass und dann komme ich auf das Festival und spiele nicht um 13 Uhr, sondern um 19.30 Uhr auf der Bühne, die hat 6 Quadratmeter mehr und dann habe ich noch da eine Anerkennung und da muss ich das noch und ich bin überhaupt nicht frei davon. Ich bin ja genauso darin sozialisiert, dass wir Dinge quantifizieren mit dem Ziel mehr.
Also gegen die Verwertungslogik, das war ja auch schon der zentrale Beweggrund dann von der erwachsenen Rapmusik hin zur Kindermusik.
So gut es
dich
geht,
zu bewegen.
Ja, so gut es geht.
Und du sagtest gerade, es ist so ein Hin und Her. Du bewegst dich ja nicht nur in der Welt der Rapmusik, sondern auch in der akademischen Welt. Du hast eben schon gesagt, Germanistik studiert, beziehungsweise germanistische Linguistik und Gender Studies. Gibst Workshops unter anderem für die Bundeszentrale für politische Bildung über Macht, über Gewalt, über Sexismus im Rap, gibst Schreibtechniken weiter zum eigenen Schreiben von Rap-Texten. Eigentlich kann man sagen, führst du damit zwei Welten zusammen, die selten Berührungspunkte haben, leider. Also zwei Paralleluniversen, die akademische Welt und die Straße, wenn man so will.
Naja, ich will mir nicht anmaßen zu behaupten, dass ich die Straße repräsentiere. Ne? Ich glaube, da sind andere Leute, die das sehr viel mehr Berechtigung haben, das von sich zu behaupten. Und ich glaube, dass da gar nicht so viel zusammengeführt werden muss. Ich glaube, dass da ganz viel schon zusammen ist, was aber oft nicht gesehen wird. So, das gilt natürlich vor allen Dingen für Menschen im Hip-Hop, die aus einer rassifizierten, aus einer migrantischen, postmigrantischen Perspektive irgendwie sprechen. So, dass da ganz viel Wissen, vielleicht auch akademisches oder kulturelles oder Diskurswissen in den Familien einfach überhaupt keine Anerkennung hat, irgendwie aus so einer weißdeutschen Perspektive, ne? Wo irgendwie immer noch so Bilder von Gastarbeiterinnentum irgendwie auch 50 Jahre später noch kursiert. So, ne? Und ich glaube, dass da ganz vielen Leuten bestimmte Positionen, auch eine bestimmte Intellektualität irgendwie abgesprochen wird. Und dass dann kommt halt irgendwie so eine weiße, deutsche, akademisierte Frau daher, die halt einen Uni-Abschluss hat und dann sind sie, oh, aha, Rap gibt's jetzt auch in Schlau. So. Und das beschämt es auf eine Art, weil ich weiß, wem das gleichzeitig auch alles abgesprochen wird. Mhm. Deswegen würde ich nicht mich als jemand verstehen, die da irgendwie zwei Welten zusammenführt, Uni und Straße. So, ich glaube, dass diese Unterscheidung von vornherein unfair ist auf eine Art.
Mhm. Warum ist dir dann die Arbeit vor allem mit jungen Menschen so wichtig? Also, dass die sich zum Beispiel in diesen Schreibworkshops selbst ausdrücken, dass sie selbst Texte schreiben und sich das zutrauen. Also sich eben nicht nur das Poster von ihrem großen Idol übers Bett hängen.
Ich glaube, dass der eigene Ausdruck, sich artikulieren zu können, Wege zu finden, Dinge, eine Sprachlosigkeit zu überwinden oder in eine Sprache zu kommen. Und eine Sprache kann ja alles Mögliche sein. Es könnte ja auch Tanz sein oder Fotografie oder irgendwie bildende Kunst oder Malerei oder was auch immer. Ja, das sei dahingestellt. Da kann ich aber nicht viel anbieten an Handwerk. So, ich bin eben jemand, die mit Sprache arbeitet und deswegen ist das mein Feld. Aber ich glaube, dass das immer eine konstruktive Form haben kann. Ne? Also dieser Gedanke von Ausdruck lindert Druck, kann dem viel abgewinnen. So. Und ganz oft höre ich Leute auch aus meiner Generation und das gilt auch für mich, so dieses, boah, hätte ich mal damals jemand gehabt, die mich an die Hand nimmt und mitnimmt und mir so ein paar Sachen erklärt, damit ich diese ganzen Räder nicht für mich selber erfinden muss. So, ne? Einfach sagen, ach krass, Mann, ich habe da 15 Jahre drüber nachgedacht.
Allein die Buchstaben zu dechiffrieren an den Wänden.
Beispielsweise das. Ne? Auch das ist irgendwie ein solidarisches Prinzip. Ne? Also nicht auf dem eigenen Wissen rumzusitzen, zu sagen, ja, ist mir doch egal, woher du jetzt dein Wissen hernimmst. Das ist irgendwie auch so ein Ding in der Musikindustrie, dass bestimmte Geheimnisse, ne, nicht verraten werden. Wie wird das jetzt gemacht oder so? Und ich halte das für undemokratisch. Ne? Ich finde das wichtig, einfach mitzugeben, das sind die Produktionsprozesse. So und so funktioniert es, das und das wird hier und da gemacht. Und das kannst du auch wissen. Wir sind hier kein Geheimclub.
Aber vielleicht können wir das an der Stelle nochmal festhalten und differenzieren, dass es nämlich nicht den Rap gibt. Also der ist ja sehr divers, je nachdem, wohin man schaut. Die problematischen Dinge im Mainstream-Gangster-Rap haben wir kurz angerissen, aber der Rap ist ja auch ein wichtiges Sprachrohr für Menschen, die sonst eben nicht gesehen, nicht gehört werden. Menschen, ja, deren Leben zum Beispiel von Armut geprägt ist oder von Perspektivlosigkeit. Da ist ja durchaus ein emanzipatorisches Moment im Rap.
Ja, unbedingt. Und das schon seit der Gründung oder den ersten Stunden von Hip-Hop. Ne? Also ging es ja ganz konkret darum, sich kulturelle und soziale Räume zu schaffen, wenn da irgendwie eine Clubszene in den Großstädten US-Amerikas in den 1970er Jahren konkrete Ausschüsse produziert haben über eine rassistische Türpolitik oder einfach Eintrittspreise, die für viele Leute einfach nicht erschwinglich waren, dann wird die Party halt einfach selber gemacht, ne? Wenn man es mal ganz stark runterbrechen will. So. Und nach allem, was ich weiß, ist auch die erste Hip-Hop-Party, die als solche quasi in den Geschichtsbüchern steht, eine gewesen, die im Prinzip ein Fundraising war. Also eine Soli-Party für eine junge Frau, die sich Schulmaterialien fürs nächste Schuljahr darüber ermöglichen wollte. So. Und die Möglichkeit, sich selbst und anderen Leuten zu begegnen über einen kulturellen Ausdruck, das ist wertvoll, auch wenn wir das vielleicht nicht immer auf den ersten Blick verstehen und wir auch gerade in Deutschland, wo sozusagen schwarze Geschichte wenig Raum bekommen hat, ne? Also da irgendwie immer nach Bedarf so ein bisschen Buntheit zugelassen wird. Und das hat eben auch zur Folge, dass Hip-Hop in Deutschland lange Zeit ein bisschen spitzfingrig und von oben herab / paternalistisch irgendwie aufgegriffen wurde. Und dann sagt man so mal yo oder sowas. Es gibt so, mir fallen so ganz viele Szenen ein, wo dann irgendwie so Rapper, die sich so ein bisschen Öffentlichkeit erarbeitet haben, in irgendwelchen Talkshows saßen, wo du merkst, boah, es ist so eine unangenehme Begegnung gerade. Ne?
So eine Vereinnahmung.
Ja, und aber auch so eine ganz schreckliche Unbeholfenheit, die sich aber ausruht auf so einem, aha, und wie macht ihr das da auf der Straße? Jetzt macht doch mal einen Handstand, weißt du? Also so wirklich so wie so ein Zirkus irgendwie auf eine Art.
Exotisierung.
Total und gleichzeitig aber auch irgendwie abwerten, ne? So, ja, okay, wozu braucht man Hip-Hop? Naja, um den Kids auf der Straße irgendwie so, ne? Also es ist ganz selten, dass in so einer bürgerlichen und oder hochkulturellen Sphäre wirklich Hip-Hop mit Respekt begegnet wurde. Mir ist das ganz, ganz selten passiert und ich bin ja nicht mal diejenige, die in so einer kollektiven Geschichte von rassistischer Unterdrückung, über die Hip-Hop sich ja im Prinzip auch eben herausgebildet hat, steht, ne?
Die Rapperin Zucchini bzw. Zucchi hier bei SWR 2 Zeitgenossen. Und du sagtest eben, Menschenverachtung verkauft sich gut. Sex sells, sagt man ja so schön. Man kann das ja noch viel spitzer formulieren. Sexismus verkauft sich, Vergewaltigungsfantasien verkaufen sich. Und das ist ja nicht nur im Hip-Hop so. Also das sieht man auch an einer Band wie Rammstein und deren Frontsänger Till Lindemann. Der Sexismus wird nicht nur toleriert, eigentlich ist es ein Belohnungssystem. Also erzähl uns von deinen Vergewaltigungsfantasien und Männer sowie Frauen werden gut damit leben können.
Ja, das ist eine harte Wahrheit, aber ich applaudiere gerade innerlich, weil ich das... Es ist selten, dass das so klar ausgesprochen wird, ne? Also meistenteils auch in so Feuilleton-Kontexten wird da gerne mal noch so ein Kunstfreiheitstürchen offen gelassen, was ich in mir schon lange verbarrikadiert habe, weil ich keine Lust darauf habe, diese Spielchen von, ja, eben Trennung Kunst und Künstler irgendwie mitzumachen, ne? Also das Beispiel Rammstein ist quasi das Greifbarste und sozusagen die Sicherheit, die eine patriarchale Macht da drin hat, die bestätigt sich einfach nochmal selber und casht richtig ab.
In Hochkulturkreisen, im Feuilleton, vielleicht bei vor allem Nicht-Hip-Hop-Fans, hält sich ja die Einschätzung, dass der Rap schon besonders sexistisch, besonders homophob und misogyn und rassistisch sei. Ist ja eine berechtigte Frage, warum es diese Tendenzen noch gibt. Aber ist er es, weil die Gesellschaft, in der er stattfindet, das zulässt, vielleicht sogar verlangt, vielleicht sogar belohnt?
Ich weiß nicht, ob er besonders problematisch ist, aber es ist auf jeden Fall besonders leicht, das Problematische darin zu erkennen, weil die Sprache und die Inszenierung das eben anbieten, so zu erkennen.
Weil es so offensichtlich ist.
Genau. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass im Operngesang, in der Klassik, im Jazz, im Metal ähnliche Dinge laufen. So. Da fehlen mir die Innenansichten. Aber es kommen ja immer wieder mal entsprechende kollektivierte Prozesse, die sagen, ey, so und nicht weiter zutage. Also gerade irgendwie Film und Theater ist ja immer alle Weile wieder mal. Also aktuell gibt es ja auch irgendwie eine Doku, glaube ich, in der ARD-Mediathek.
Zu Machtmissbrauch.
Genau, wo irgendwie klar wird, dann ist es vielleicht nicht das Produkt, dann ist es vielleicht nicht die Sprache oder das Bild, so, aber der Umgang miteinander. Ne? Und mir hilft natürlich nicht, also mir hilft es auch zum Beispiel nicht, wenn Leute total sauber gendern und ich aber insgesamt weiß, du bist überzeugt misogyn. So, du verachtest Frauen, ob du jetzt innen saßt oder nicht, macht einfach nichts besser. Natürlich freue ich mich, wenn Leute aus Überzeugung irgendwie versuchen, sich zum Beispiel sprachlich diskriminierungssensibel zu verhalten. Aber wenn ich weiß, es ist nur Makulatur, damit die Leute ihre Ruhe haben und es kritisiert werden und irgendwie hintenrum wie die Axt im Walde miteinander umgehen, dann ist damit niemandem geholfen. So ganz im Gegenteil, dann macht es nur noch schwerer, dem beizukommen und zu sagen, ey, seit Jahren und Jahrzehnten halten wir alle die Klappe und der kann hier machen, was er will, nur weil er XY heißt oder die und die Position inne hat, egal in welchem kulturellen Fach.
Und dann sieht man da ja sehr klassische Männlichkeits- und Weiblichkeitskonzepte bisher. Also sexuelle Diversität ist jetzt nicht unbedingt auch ein Steckenpferd im Deutschrap. Du bezeichnest dich ja selbst als queer, weil du kein Geschlecht liebst, sondern eine konkrete Person, wie du sagst. Davon singst du unter anderem im Song Queere Tiere. Ein Album von dir hieß Lila Samt, also im Grunde die queere Entsprechung zum ersten Soloalbum Blauer Samt von der Heidelberger Rap-Legende Torch. Trotzdem ist die Welt ja sehr binär aufgebaut oder zumindest in unseren Köpfen oft noch sehr binär in Mann, Frau, Hetero, Homosexuell. Du hast so eine Gegenerzählung entwickelt. Dich selbst nennst du Queen of Berlin. Also weder Queen noch King oder beides, King und Queen. Was ist das für ein Lebensentwurf?
Das ist kein Entwurf im Sinne von, ich glaube, ich mache das so, sondern das ist das, was ich seit meiner Kindheit irgendwie empfinde. Ich habe ganz früh für mich erkannt, gespürt, dass ich Menschen unterschiedlichen Geschlechts interessant finde, dass ich romantische und Gefühle und Attraktionen gegenüber Menschen unterschiedlichen Geschlechts, auch vor allen Dingen auch in Bezug auf Menschen, von denen ich gar nicht sicher sagen kann, welche Geschlechtlichkeit die eigentlich haben, so. Und dass ich selber mit so Geschlechterrollen, die mir auferlegt wurden, also wirklich seit Kindergarten irgendwie war, so okay, jetzt die Mädchen machen das, die Jungs machen das, ich will da mitmachen, aber da nicht, das Spiel interessiert mich, was will ich, boah, ich habe keine Ahnung, ey, wo ist ein Buch, da lasst mich lesen, ich hab gegeben. Finde da drin irgendwie nicht so richtig statt. Und das hat sich einfach nur quasi ein bisschen ausentwickelt, im Sinne von vervollständigt, sodass es irgendwann auch spätestens über das Studium entsprechendes theoretisches Wissen, dass es eine legitime Lebensvariante ist, außerhalb von binären Logiken die Welt zuzulassen so und auch so wahrzunehmen. Also das ist so absurd, weil wir im Kapitalismus so viele Varianten jedes Produkts uns wünschen und brauchen. Frischkäse in allen Farben, Formen, mit Kräutern, mit Schnittlauch, mit diesem und jetzt auch noch mit Ananas und ja. Aber über Mann und Frau hinaus irgendwie zu argumentieren, so das wird schon schwierig für viele zu sagen. Es gibt Leute, die identifizieren sich einfach nicht mit dem einen oder den anderen. So. Und es gibt Leute, die, da verändert sich das auch übers Leben. Verrückt, oder? Können wir einfach darauf chillen? Also wem tut's denn weh? Und das war im Hip-Hop lange nicht zulässig.
Weil du auf deiner MySpace-Seite schreibst, dass du aufgrund deines Studiums...
Meiner MySpace-Seite?
Ja.
In welchem Jahrzehnt sind wir gerade?
Es gibt sie noch.
Wirklich?
Die MySpace-Seite?
Meine MySpace-Seite gibt es noch. Wow, wirklich wahr? Ich habe das Passwort bis 2005.
Dann lässt es sich auch nicht ändern, dass da steht, dass du in der glücklichen Lage wärst, Hip-Hop aus soziologischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive zu betrachten und zu reflektieren. Eben gerade wegen deines Studiums. Vielleicht versuchen wir das noch mal kurz zum Abschluss unseres Gesprächs. Wenn wir den Rap auf so einer Metaebene betrachten, wo steht er? Weil du selbst hast dich schon bis jetzt in deiner Biografie sehr weiterentwickelt, selbst in Frage gestellt und der Hip-Hop hat sich auch weiterentwickelt.
Na, der Hip-Hop ist ja nicht ein monolithisches, einheitliches Ding. Soweit waren wir schon, ne? Also sozusagen die Diversifizierung, sowohl in Bezug auf, ich sag mal, Spielarten, quasi wenn man es als
Frischkäsesorten.
Als Frischkäsesorten denken mag, dankeschön. Als auch in Bezug auf die ästhetischen Artikulationen sozusagen und Formen, als auch auf die SprecherInnenpositionen. In beiden Ebenen gibt es diese Diversifizierung und die tut der Sache natürlich gut. Warum? Weil sie einer gesellschaftlichen Realität gerecht wird.
Und zu dieser Weiterentwicklung willst du auch weiter beitragen. Also auch in 10 Jahren rappst du noch, trotz dieser, ich würde sagen, vielleicht Hassliebe zu diesem Genre?
Also mir geht es ja auch darum, irgendwie die Dinge weich zu machen. Weil für mich weich machen heißt auch stark machen. Ne? Also was irgendwie hart ist, ist spröde, ist eigentlich viel zerbrechlicher als das, was flexibel und weich ist. Für mich heißt es auch, Hip-Hop Richtung Kindermusik mitzunehmen ein Stück weit. Und da eben nicht mit einer toxischen Coolness aufzuwarten, sondern einfach auch mit leuchtenden Augen und warmen Gefühlen, auch in der Konfrontation mit harten Realitäten, aber so, dass man daran wachsen kann, dass es einen nicht einschüchtert, nicht abschreckt und nicht hart macht, sondern stark macht.
Die Musikerin Suki bzw. Zucchini war das hier in SWR2 Zeitgenossen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke schön.
Unter Mikrofon verabschiedet sich Feline Sauvageau. Danke fürs Zuhören.